Adventsgeschichte herum. Es ist interessant, Gott bestimmt, wie der Junge oder wie die Menschen heißen sollen. Denn Gott macht sein Programm und mit dem Namen beginnt es. Das Erstaunliche ist, dass Zacharias wurde stumm, weil er nicht sprechen konnte, weil er den Namen Johannes nicht geben wollte. Und hier bei der Maria und Josef, da hat der Engel angesagt, und du sollst ihn Jesus nennen. Denn in keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Preis Gott. Am Anfang des Neuen Testaments steht Jesus. Und die letzten Sätze, wenn du Offenbarung nachher liest, die letzten Worte ist auch wieder Jesus. Jesus am Anfang und Jesus am Ende des Neuen Testaments. Halleluja, preis dem Herrn. Jesus ist Mensch geworden. Das ist mein Thema heute an diesem Weihnachtstag. Gott möge uns segnen und uns bewusst machen, was wir in Jesus alles haben, wie reich wir in Jesus sind. Schon allein, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Deshalb war es so wichtig, dass der Name bekannt wird, dass nicht irgendwie, ja, Josua oder Josef heißt oder wie auch immer, Matthias oder Matthäus oder, nein, Jesus soll sie nennen. Halleluja, dem Teufel zum Trotz, Jesus. So, das ist die große Antwort Gottes auf das Problem der Menschen. Gestern haben wir gehört, Jesus ist für uns da. Und heute möchten wir ein bisschen mehr über die Menschlichkeit Jesu uns Gedanken machen. Was habe ich davon, dass er Mensch geworden ist? Was für eine Bedeutung, was für eine Tiefe. Am Anfang habe ich, also einer der letzten Gottesdienste, habe ich über die Jungfrauengeburt gesprochen. Geschwister, das ist so wichtig, diese Jungfrauengeburt. Wäre Jesus nicht von einer Jungfrau geboren, von Gott, einfach überschattet, die Maria wäre nicht von Gott überschattet, wir hätten keinen Heiland, keinen Erlöser. Ein sündenfreier, sündenloser Mensch konnte uns nur erlösen, die Sünde auf sich nehmen. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Nur einer, der ohne Sünde war, konnte uns zur Sünde gemacht werden. So, was habe ich von Jesus? Was bewirkt er in meinem Leben? Ganz kurz, nur ganz schnell, ich lade euch ein. Für Samstag, Freitag haben wir keinen Gottesdienst, aber Samstag 19 Uhr, da geht es schon zum Jahresschluss. Langsam, das Jahr geht so schnell vorbei. Es ist manchmal später, als du denkst. So, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Wenn du zu spät aufstehst, zu spät aufwachst, zu spät reagierst, dann hast du ein Problem. So, es gibt ein zu spät. Weißt du, die Gnade ist da, die Liebe Gottes ist da, Jesus ist da. Wir haben noch die Freiheit, dass wir uns ungeniert versammeln können. Aber meine Lieben, es gibt ein zu spät. Und Gott schloss die Tür zu von der Arche. Und da konnten die Leute klopfen, so viel sie wollten. Es gab keine Öffnung mehr. Es gibt ein zu spät. Herzlich eingeladen. Am nächsten Sonntag, wir werden über die Treue Gottes sprechen. Ich bin so dankbar, dass Gott uns durchgetragen hat. Durch all die Höhen und durch all die Tiefen. Wir werden durchgetragen. Wie auf Adlersflügeln. Gott trägt die Seinen durch, Gott versorgt die Seinen. Gott gibt uns nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der hält uns so richtig, in der richtigen Dosierung. Und dann haben wir am kommenden Mittwoch Silvester. Und ich lade euch jetzt schon einfach ein. Plant, wir werden in zwei Etappen diesen Silvester-Gottesdienst gestalten. Zuerst einmal bis 20 Uhr mit Abendmahl und Predigt und einfach Lob und Dank, dass wir Gott danken. Dann, wer nach Hause gehen will und Angst hat wegen Donnern und Krachen und was weiß ich, Probleme mit, vielleicht dass der Kater zu Hause durchdreht oder der Hund oder der Kanarienvogel, du musst nach Hause, dann gehst nach Hause. Aber wir werden bleiben bis 1 Uhr oder so etwas nachts hier. Wir werden Gemeinschaft haben, Losungen ziehen. So, ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Plant das ein, dass ihr nicht nach Hause geht, sondern hier bleibt nach Möglichkeit. Aber wenn jemand nach Hause gehen muss, er ist entlassen. Und er hat gutes Gewissen, ihr habt noch Gott am letzten Tag gedankt. Und dann am 1. Januar fangen wir richtig an. So wie der erste Tag der Woche ist, oder des Monats ist, oder des Jahres, so ist auch der erste Tag sehr wichtig, auch für das Jahr. Gewiss, jede Kultur, jedes Volk hat eine andere Jahresrechnung. Die einen fangen im März das Neujahr an und die anderen fangen am hier Sonnenwende, am Silvester das neue Jahr an. Die spielt keine Rolle. Dein Geburtstag ist auch irgendwo so eine Wende. So wie der erste Tag nach dem Geburtstag ist, so ist der Rest des Jahres. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gut anfangen, mit Freude anfangen, mit dem Segen Gottes anfangen. Gott ist Mensch geworden. Großartige Sache, ein großartiges Ereignis, was da passiert ist. Er wurde einer so wie du und ich. Wenn du Gott sehen möchtest, schau im Spiegel rein. So sieht Gott aus. So sieht Jesus aus. So sieht der Vater aus. Du magst es vielleicht nicht verstehen und magst vielleicht als Gotteslästerung betrachten, aber ich sehe in mir selber Gott in mir. Und wenn ich meinen Bruder, meine Schwester angucke, ich sehe Gott in ihm und Gott in sie und in ihr. So, Gott hat seinen Sohn gesandt, hat die Rolle, unsere Rolle übernommen, ist ein Teil der Menschheit geworden, eine neue Rasse ist entstanden, ein neues Volk ist entstanden durch Jesus Christus, die Gemeinde ist eine neue Nation, zusammengewürfelt aus verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen, Ansichten, Weltanschauungen, politischen Richtungen. Und wir sind doch eins in Jesus Christus. Er ist dieser gemeinsame, starke Nenner geworden. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Bibelstelle, die ich für heute Morgen lesen möchte, ist im Hebräer Kapitel 7 von Vers 4 ab. Denn es ist offenbar, dass unser Herr Jesus aus Juda hervorgegangen ist, also aus Stamm Juda und Judäa und ein Jude war. Also er ist aus Juda hervorgegangen, zu welchem Stamm hat Moses nicht gesagt, dass ein Priestertum kommen sollte. Es ist also merkwürdig, Gott überspringt die Regeln, Ordnungen, Gesetze. Gott bricht schon hier das Gesetz, indem er nicht aus dem Levi-Stamm den Priester nimmt, sondern Jesus ist Priester geworden aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids. Total anders. So, zu welchem Stamm hat Moses gesagt, dass der Priester kommen soll? Nur aus dem Stamm Aarons, also aus der Linie Aarons sollen die hohen Priester kommen. Und doch klarer ist es, dass es nicht nach menschlicher Art und Weise das geschehen ist, sondern auf der Art und Weise des Melchisedeks. Ein anderer Priester wurde eingesetzt, bevor der Priester Aaron eingesetzt worden ist. Und Jesus ist der Priester nach der Ordnung des Melchisedeks, außer dem Gesetz, sondern in der Gnade. Das ist das, was passiert ist. Und da heißt es, denn das Gesetz wurde außer Kraft gesetzt durch das unzerstörbare Leben in Jesus Christus. Preis Gott. Jesus ist nicht nach der Abstammung, dem Gesetz Natur ein Priester geworden, sondern er ist nach der Ordnung Melchisedeks. Ist eine geheimnisvolle Geschichte. Der Melchisedek war ein Priester, dem Abraham schon den Zehnten gegeben hat und der das sogar ihn gesegnet hat, dieser Melchisedek, steht ganz am Anfang in Genesis und so weiter. Und von dem heißt es, er war ohne Vater und ohne Mutter. Und wer kann schon ohne Vater und Mutter sein, außer dem lieben Gott? Ohne Schöpfer und so weiter. Er ist, der alles geschaffen hat. Und deshalb schon damals war Jesus in Aktion, dieser merkwürdige Priester von Salem. So, er wurde also nach der Ordnung des Melchisedeks, alles andere wurde außer Kraft gesetzt, alle menschlichen Ordnungen. Als Jesus kam, wurden alle menschlichen Ordnungen außer Kraft gesetzt. Die Jungfrau wird schwanger. Im Stall, in der Krippe wird er gelegt. Nicht in Jerusalem, da wo das Establishment ist, nein, er wird in einem Kaff in Bethlehem. Und du Bethlehem in Ephrata, die kleinste unter ihnen, aus dir soll der Messias kommen. So, Gott erwählt ganz andere Menschen, als wir denken, das ist der berufene König, das ist der Messias. Der Achte, David war der Achte, aus dem Hause Davids kommt der Herr Jesus, aus der Linie. So, er wurde ganz Mensch, dem Äußeren nach. Und ich hoffe, dass du es verstehst heute. Ich werde versuchen, auch ein bisschen theologisch zu argumentieren an diesem Weihnachtstag. Jesus ist vollkommen Mensch geworden. Nach außen hin Körper, an den Organen, hat eine Leber gehabt, eine Galle gehabt, Nieren hat er gehabt, Augen hat er gehabt. Einen Bart muss er gehabt haben, denn wir wissen ja, steht er im Propheten, und sie rauften in seinem Bart. Also Jesus war total Mann, hat Sex gehabt, hat Geschlecht gehabt, er war männlich. Und ihr Lieben, Jesus wurde versucht an unseren Gebärden, gleich wie wir. Der hat alle Probleme gehabt, die du und ich haben. Mit Essen, der hat Hunger gehabt. Wir lesen gleich am Anfang nach dem Fasten und es hungerte ihn. Er wurde müde. Das alles, Jesus hat all diese menschlichen Eigenschaften gehabt. Und ich sage euch nachher auch warum. Damit er mit uns mitfühlen kann. Dämonen haben ihn ständig angegriffen. Die Pharisäer, die haben ständig ihn kritisiert. So äußerlich war er ganz Mensch. Den körperlichen Funktionen nach und so weiter war er vollkommen Mensch, damit er die menschlichen Aufgaben erfülle, damit er fühlen kann, was es bedeutet, Mensch sein, nicht nur der Herrgott, der Allmächtige, der alles, der einmal sagt, wie es geschieht. Nein, Jesus wurde gedemütigt, verlästert, eine Dornenkrone wurde ihm ausgesetzt. Innerlich, nach Seele und Geist und seinem Wesen nach, seinem Blut nach, war er vom Heiligen Geist gezeugt. So, diese Unterschiede körperlich, voll Mensch und seine Seele und Geist vom Heiligen Geist gezeugt, nach der Ordnung des Priesters Melchisedek, ohne Vater und ohne Mutter. Da ist schon die Jungfrauengeburt mit drin, verankert oder verschleiert, versteckt. Er wurde Priester genannt, nicht nach menschlicher Abstammung, nach levitischer Ordnung von Aaron her kommen, der sündig und befleckt war. Aaron musste, bevor er in den Tempel geht und opfert, musste selbst Opfer bringen für sich selbst, für seine Schuld. Und dann haben sie Angst gehabt und weh, wenn er nicht ordentlich geopfert hat. Wenn er irgendwas verheimlicht hat, dann haben die nach dem ersten Vorfall, wo die Söhne Aarons da umgekommen sind, weil sie fremdes Feuer geopfert haben, haben sie am hohen Priester hinten am seinen Mantel Strick angebunden, wenn er je tot umfällt, dass man ihn wieder rausziehen kann aus dem Allerheiligsten. Dann musst du verstehen, was da alles passiert ist. Die haben Angst gehabt, denn dann müssen sie nächstes Jahr warten, bis sie wieder rein können, um die Leiche rauszuholen. Also nach menschlicher Art war Jesus nicht dieser Priester. Er war nach der Ordnung des Melchisedeks. Da steckt so viel drin. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, in einer Stunde das alles rüberzubringen. Aber ich möchte versuchen, das Wichtigste. Jesus musste nicht für sich selbst ein Opfer bringen. Nirgendwo wird geschrieben, dass er zuerst ein Opfer brachte, bevor er ans Kreuz ging. Nein, er wurde in Dreck gehauen und beschmutzt, bespuckt, besudelt. Im Gegenteil, also er wurde ja selbst beleidigt und er musste nicht sich reinigen oder sich reinmachen, denn er war ohne Erbsünde und ohne eigenen Sünden. Das war Jesus Christus. Deshalb konnte er uns zur Sünde gemacht werden, dass er sagt, ich nehme die Schuld der Menschen auf mir. Denn als Johannes ihn tauft, da wurde Jesus zum Sünder gemacht. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Dieser eine, reine, vollkommene. So, der innere Zustand von unserem Herrn Jesus Christus, seine innere Verfassung, kannte nur Gott. Kein Mensch, er war ohne Sünde. Die Menschen wussten nicht, wo der herkommt, was das ist, dass er ohne Vater und ohne Mutter ist, so ein Findelkind oder wie auch immer. Die Menschen wussten nicht, wer ist es? Wir kennen seinen Vater, der Zimmermann von nebenan. Nein, aber die unsichtbare Welt kannte ihn. Von Jesus wissen wir, haben die Dämonen dort beim Skephas Söhnen gesagt. Also diesen Status, diese Konstellation und Befindung kannte nur Gott. Den Menschen war er verborgen und verschleiert. Aber für Gott war es wichtig, dass er ohne Sünde war. Aber ist Mensch geworden, so wie du und ich. Jesus war Priester, auf dem das Wohlgefallen Gottes ruhte. Schon bei der Taufe hören wir die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, auf dem ich mein Wohlgefallen setze. Dessen Opfer und Dienst von mir angenommen wird. Und dann bebt die Stätte, die Sonne verdunkelt sich. Und Tote stehen auf, als Jesus sein Leben aushaucht. Und der Vorhang im Tempel zerreißt. Und zwar in dem Moment, als der Priester das Opfer bringen wollte. Und ich kann mir vorstellen, da fällt ihm das Opfer aus der Hand. Vor Schreck, ja, was da passiert. Jesu Opfer war das einzige wahre Opfer, das bei Gott zählte. Und all die Tausenden und Abertausenden und Millionen Opfer, was gebracht worden sind, die waren für die Katz, auf Deutsch gesagt. Und zwar nur im Blick auf Jesus, wenn es kommt und wenn es soweit ist, dann das gültige Opfer vollbracht wird. Aber mir tun alle armen Tierchen leid, die in all diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden geopfert worden sind. Sogar Menschen, und zwar nicht einmal die schlechtesten Menschen, Königstöchter, Königssöhne wurden geopfert. Das Herz aus dem lebendigen Leibe ausgeschnitten. Die Opfer, diese Ritualopfer, die da vorgeschrieben waren. Weißt du, Paulus schreibt einmal in der Bibel, sie opfern den Götzen, den Dämonen. Alle Opfer, letztendlich waren alle Opfer, sämtliche, auch das der Juden, eigentlich im Grunde genommen Opfer für die Dämonen. In dem Glauben, das kommt mal was. Die Dämonen sollen abgeschreckt werden. Wir opfern jetzt und jetzt wird geopfert. Da kommt eines Tages der Messias. Diese levitischen Opfer waren nur Hinweis auf Jesus. Das eine reine, vollkommene Opfer, das kommt einmal. Aber keiner wusste es genau. Bis Jesus am Kreuz hing und sagte, es ist getan. Es ist vollbracht. Und dieses Opfer hat alle anderen Opfer aufgesaugt, alle anderen Sünden der Menschen auf sich genommen. Und Jesus hat ein Opfer gebracht für die Sünden der Menschheit. Jesus war ein Mensch ohne Sünde, von Gott geschickt, von Gott empfangen. Nur nebenbei, Aaron war ein schwacher Priester, nur eine Notlösung. Und alle Priester, auch im Heidentum, auch die Heiden hatten eine Ahnung, nur durch Opfer können wir Gott versöhnen. Das waren alles nur Notlösungen. Und die haben doch nicht gewirkt. Da haben sie fürs Wetter geopfert, dass wir gutes Wetter haben, gute Ernte und so weiter. Und Aaron war ein schwacher Priester. Nachdem er kurze Zeit Priester war, was macht er? Das goldene Kalb. Er hat das goldene Kalb gemacht. Der hätte sagen können als Priester, nein Leute, geht nach Hause und gebt mir lieber den Schmuck. Verstehst? Aber nein, er hat den Schmuck genommen und das goldene Kalb gegossen. Und er hat keine Strafe bekommen, das Volk hat sich Strafe bekommen später. Er nicht. Er hat nur gemacht, was das Volk wollte. So, und der Melchisedek war ein Priester nicht, weil jetzt das Amt nötig ist, nein, aus seiner Person. Er war von seiner Persönlichkeit her ein Priester, ohne Vater und ohne Mutter, von Gott eingesetzt. So, damit die göttliche Sendung erfüllt werden kann, damit Abraham gesegnet werden kann, der Sohn Gottes tritt uns entgegen. In der Person Melchisedeks, in der Person dort, in Jesu, dort, wo er überall wirkt, in Palästina. Und alles, was Jesus getan hat, hat er für dich getan. Jede einzelne Tat, jede Dämonenaustreibung, jede Krankenheilung, jede Reinigung, jedes Wunder, das er gewirkt hat, war ein einmaliges Wunder. Und nur zu zeigen, hier diene ich den Menschen. Jesus zog umher nach Apostelgeschichte 10,38 und hat wohlgetan bei Menschen, die vom Satan überwältigt waren. Wohlgetan. Und jede Tat ist eine Wohltat. Und dann konnte der Teufel konnte dann anklagen, der kann heute dich anklagen, Satan kann dich heute sagen, ja, für dich hat er nichts getan. Eine Tat zählt. Weißt du, wenn du einmal eine Sache bezahlt hast und die Quittung hast, dann kannst du sagen, die Sache ist bezahlt. Und Jesus hat einmal die Rechnung für deine Krankheit bezahlt, die Rechnung für deine okkulte Belastung bezahlt, die Rechnung für deinen Mangel bezahlt, die Rechnung für deine Einsamkeit bezahlt, die Rechnung bezahlt für deine Verspottung, Verhöhnung, Verlach, also dass du ausgelacht worden bist. Er hat alles bezahlt, alles auf sich genommen. So, du musst nicht mehr diesen Weg gehen. Er hat sich in dein Grab gelegt, damit nicht du dort mehr beerdigt werden musst. Das ist schon belegt. Dein Grab war schon belegt, da lag einer, das ist schon verunreinigt. Verstehst du? Du musst nicht mehr in dein Grab legen. Jesus starb am Kreuz für dich. Dort musst du nicht mehr hängen. Also eine Tat zählt für alle Taten der Menschen, die hier auf dieser Erde geschahen. Jesus ist der Priester. So ein für alle Mal ist er hineingegangen. Für das und jenes. Und wenn du das mal begreifst, der sündlose, reine, vollkommene Gottes Menschensohn hat alles einmal für mich alles getan. Der hat mich jetzt schon zum neuen Leben erweckt. Er erhob keine, als Jesus hier auf dieser Erde ging, keinen Anspruch auf seine Göttlichkeit und Gottähnlichkeit. Weißt du, er hat nirgendwo gesagt, ich bin der Herrgott oder die Majestät. Die anderen haben es gesagt, die durch den Heiligen Geist erkannten, was in Jesus drin steckt. Jesus bezeichnet sich überall als Menschensohn. Ich finde es das, was der Prophet Daniel mal gesagt hat, und das ist, übernimmt Jesus, er ist der Menschensohn. Er gehört zur Gattung der Menschen, er ist der Sohn der Menschen, ein Nachkomme der Eva, ein Glied der ganzen Menschheit. Er stellte sich bewusst unter dem Gesetz, wurde für ihn geopfert. Er hätte kein Opfer gebraucht, als er dort beschnitten worden ist. Die Turteltaube, die hätte er ruhig fliegen lassen können. In aller Liebe. Aber er macht es ganz bewusst. Weißt du, Jesus macht ganz bewusst, dass niemand sagen kann, er hat sich nicht unter das Gesetz gestellt. Von Anfang bis zum Schluss hat er sich bewusst unter das Gesetz gestellt. Auch die Taufe. Jesus hätte nicht getauft werden müssen, denn die Taufe war ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und Jesus hat schon von Ewigkeit her ein gutes Gewissen mit Gott gehabt. Aber er sagt, es gebührt alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was Gott verlangt, mache ich's. Da fällt mir keine Perle aus der Krone. Ich mach's. Und er macht es für Menschen. Für die Menschen wie du und ich. So. Er stellt sich ganz bewusst unter die sterblichen Menschen. Kein normaler Mensch hätte das übernehmen können, dieses Amt übernehmen können, was Jesus übernommen hat. Kein Aaron, kein Moses, kein Elia, kein Jeremia, kein Prophet und kein Apostel. Nur einer, so wie er, konnte ohne Anstrengung ganz lässig die Gebote Gottes erfüllen, sogar bis das i-Tüpfelchen. Denn wer an einem Gesetz schuldig wird, ist am ganzen Gesetz schuldig. Und Jesus ist nirgendwo schuldig geworden. Er war von Anfang an im Einklang mit Gott. Im Einklang mit Gott. Er wurde geboren, um die Werke des Teufels zu zerstören, ganz bewusst. Und was waren die Werke des Teufels? Rebellion gegen Gott. Das waren die Werke des Teufels. Die Beleidigung Gottes. Und Jesus hat alles auf sich genommen. Als dann der hohe Priester sagt, jetzt hören wir, guck mal, er hat Gott gelästert. Jesus starb für alle Beleidigungen Gottes, was passiert sind. Durch die Dämonen, durch die Teufel, durch die Menschen, durch die Politiker, durch die Scheinheiligen, Selbstgerechten, Pharisäern. Er hat die Werke des Teufels zerstört, die Werke der Verführung. Und wir sehen seinen Anfang, er sagt immer nein, nein, nein. Und das beweist mich, wenn Jesus einmal nein gesagt hat, dann ist dem Teufel für alle Zeit nein gesagt worden. Bei seiner Manipulation und Verführungstaktiken. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Und Jesus ließ sich nicht durcheinander bringen, lass sich nicht verwirren, was die Leute sagen und was die Leute denken, was die Leute tun. Er ging seinen Weg schnurstracks, damit du und ich unseren Weg schnurstracks gehen können. Er hat das Chaos auf allen Ebenen überwunden, alle Störungen der Beziehungen, alle Problemmacher jeder Art hat er besiegt. Da kam einer, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir nicht heilen? Warum konnten wir das nicht machen? Jesus hat klipp und klar gesagt, du, im Namen meines Vaters, Lazarus, komm raus. Und so weiter. Es passiert ein Wunder am laufenden Band, was dort geschah. Und er hat alles an seinem Leben mitgemacht. Damit all das Schwere, was du und ich durchmachen, und sag nicht, dass dein Leben leicht ist, dann lügst du nämlich oder hast keine Ahnung vom Leben. Unser Leben ist überall schwer, von morgens schon allein aus dem Bett rauszukommen. Fällt manchen Leuten schon schwer. Weißt du, aufzustehen, die Arbeit zu tun, ins Geschäft zu gehen, diesen komischen Chef guten Morgen zu sagen. Und dann, das Leben nachher, kommt nachher die Rente und die wird gekürzt auf die Hälfte. Und was weiß ich, was für Probleme alle in unserem Leben kommen. Wir haben keinen Honigschlecken. Und Jesus hat alles das durchgemacht. Weißt du, er hat durchgemacht. Weißt du, ausgenommen, betrogen zu werden, in seinem schönen Haus in Kapernaum, da sitzt er, hält eine andere Bibelstunde, Hauskreis, und plötzlich fällt Putz von der Decke. Und was passiert? Da kommen vier Menschen, steigen aufs Dach, machen das Dach auf, lassen den Kranken ihm vor die Füße, und Jesus ist nie mehr in sein schönes Bungalow eingezogen. Er hat Kapernaum verlassen. Leute haben sein schönes Haus missbraucht. Das Dach hat ein Loch oben gehabt. Weißt du, Jesus hat das alles durcherlebt. Leute nehmen einen aus, nützen einen aus, sagen kein Dankeschön, fressen das Brot, saufen den Wein und dann sagen sie goodbye. So wurde Jesus betrogen, ausgenutzt. Wie viele Leute waren am Kreuz dabei? 5000 Männer haben mal Brot gegessen. Wo sind wenigstens 5 von diesen? Keine 5 waren mehr da. Sie haben ihn alle verlassen. Jesus hat das alles durchgemacht, damit er dich und mich versteht von der Gottverlassenheit, Menschenverlassenheit. Überall, und das ist das Interessante, wo die Werke Satans waren, tat Jesus genau das Gegenteil. Und das Gegenteil auf sich genommen, das Gegenteil erduldet. Während seinen Erdentagen hat er das alles durchlitten. Finde ich großartig. Jesus hat alles durchlitten, damit du nicht mehr leiden musst. Damit du nach Hause gehen kannst. Er war der Stellvertreter. Und eigentlich in der Welt führen Menschen und Politiker nur Stellvertreterkriege. Und auch hier in dieser Welt geschieht auch das Opfer. War eine Stellvertreter-Sache. Stellvertretend für die ganze Regierung, für das Land, für den König bringen wir ein Opfer. Und Jesus hat für die ganze Menschheit ein stellvertretendes Opfer gebracht. Der Mensch, der von keiner Sünde wusste, ist zur Sünde gemacht worden. Der Teufel kann niemand zweimal das Gleiche antun. Verstehst du? Das ist ganz wichtig, dass du das begreifst. Der Teufel kann das Gleiche nicht zweimal einem antun. Der hat Jesus angetan, dem Sohn Gottes. Und jetzt kann er den anderen Menschen nicht mit dieser Art und Weise kommen mehr und sterben. Dann kannst du immer sagen, denk, was du dem getan hast. Der hat schon alles gebüßt. Der hat alles wieder gut gemacht. Der hat alles wieder in Ordnung gebracht. Jesus starb, damit wir nicht mehr sterben müssen. Halleluja. Amen. Auch wenn wir sterben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Er litt und trug unsere Schmerzen, damit unsere Schmerzen aufhören. Und wenn du Schmerzen trägst und kaum stehen kannst, kaum sitzen kannst, kaum liegen kannst, den nächsten Tag nicht mehr erwarten kannst und sagst, bis wann wird es morgen wieder? Weißt du, da denk an Jesus. Er trug alle meine Schmerzen. Von der Krankheit steht nicht drin, dass du die Krankheit nicht haben könntest. Aber die Schmerzen musst du nicht fühlen. Denn Schmerzen passieren im Kopf. Nicht am Fuß und an der Zeh und an der Fingerspitze. Im Kopf passiert das alles. Weißt du, Gott übernimmt die Kontrolle über dein Nervensystem. Preis Gott. Er wurde ins Grab gelegt, damit du nicht mehr dort auf diesem Steinpolster liegen musst oder die Würmer angucken musst und so weiter. Und ich bin überzeugt, in dem Augenblick, wo ein Heiliger stirbt, ein Gläubiger stirbt, er geht sofort nach Hause. Da bleiben nur die Klamotten hier, die alten Klamotten. Mein Körper ist nur das Kleid, das Gewand, was ich getragen habe. Und ich nehme doch die alten Klamotten nicht in den Himmel. Die Krankheit und diesen ganzen Körper mit den ganzen Auswüchsen und Tumore und Missbildungen, Verstümmelungen, die nehme ich doch nicht in den Himmel. Die lasse ich alle hier. Wir bekommen ein neues Kleid von Gott geschaffen. So, er ist ein Mensch für uns Menschen geworden, dieser Herr Jesus, damit wir den Weg zum ewigen Leben finden. Und er löste alle unsere menschlichen Probleme auf seine Art, als Stellvertreter, als Priester, als Hohepriester. So, du musst nur noch diese Lösung annehmen. Und das ist manchmal schwer für unser Denken. Wir sind so belastet und so verblendet. Ich kann nicht glauben. Das ist zu weit weg. Aber es ist ein für alle Mal bezahlt worden. Ein für alle Mal gebüßt worden. Jesaja 53, Vers 4. Er nahm alles auf sich. Wie wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und von Gott gemartert und geschlagen worden wäre. Er lud auf sich. Für mich ist ein wunderbares Bild der Patriarch Josef. Der arme Kerl muss nach Ägypten gehen, wird als Sklave verkauft, damit sein Vater und seine Brüder vor dem Hungertod bewahrt werden, damit sie nicht verhungern bei der großen Weltenkrise, die über die ganze Erde kommt. Und Josef ist nach Ägypten gegangen, damit auch die umliegenden Länder nicht verrecken. Nicht nur Ägypter, sondern auch die umliegenden Länder, die kamen von überall und sie wussten, in Ägypten gibt es noch Brot. Und warum? Weil Gott mit langer Hand vorbereitet hat, da kommt eine Not, da kommt eine Katastrophe, da kommt ein Gericht über die Erde, was es auch immer war. Eine große Hungersnot. Und der Retter ist schon vorausgegangen. Der musste all das durchmachen, der arme Josef. Verkauft von den Brüdern, ins Loch geworfen und dann dort beim Potiphar oder wo auch immer. Gott hat den Josef als Nahrungsbeschaffer und Retter für ganz Ägypten gesandt. Und ganz besonders für Jakob und seine Söhne Israel. Damit Jesus kommen kann. Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht gekommen, wenn Jakob und seine Sippe verhungert wäre. Aber Josef ist vorausgegangen. Halleluja. Das war das Geheimnis des Lebens Josefs. Und er sollte damals der ganzen Erde, der damals bekannten Welt dienen. So auch Jesus. Er ist nur vorausgegangen und hat alles für uns geordnet. Jesus ist Mensch geworden, damit wir weiter als Menschen leben und damit wir bei der großen Katastrophe, bei dem großen Gericht nicht untergehen und umkommen. Wahres Christentum ist für mich wahres Menschtum. Menschsein, wahres Menschsein. Er hat alles für mich getan. Satan hat auf die Menschen abgesehen, will die Menschen vernichten. Wäre Jesus nicht gekommen, wäre es ihm auch gelungen, glaub mir das. Und zwar vollkommen. Aber Jesus hat das Vaterhaus verlassen, ging nach Ägypten in diese Welt. So hat das heilige Land verlassen, den Himmel verlassen und kam hier zu uns, in diesen Stall. Und dort fing die Geschichte Gottes an, die Stall. Um uns vor der kommenden Katastrophe zu retten. Obwohl die Brüder böse mit ihm handelten, hat Gott doch gut gemacht. Obwohl die Brüder ihn missbrauchten, ihn schadeten, hat Gott seinen Plan durch die ganze Geschichte verwirklicht. Und auch die Juden, was sie mit Jesus getan haben, Gott hat seinen Plan gehabt, dass alle Kreatur, auch der jüdische Mensch, durch Jesus Christus gerettet wird. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Obwohl die Juden damals Jesus böse behandelten, betet er noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da ist die Vergebung den Juden zugesprochen, den Römern zugesprochen, den Dummen zugesprochen, die ahnungslos da Jesus kreuzigen und denken, sie haben Gott eine große Tat getan, den Spötter ans Kreuz genagelt. Nein, Gott hat es gut gemacht. Und dann die ganze Rettung, das ganze Angebot, das Gott durch Jesus vollbrachte. Er hat uns vor der Hölle, vor der ewigen Katastrophe bewahrt. Jesus ist der Josef im Neuen Testament, der uns vorausgegangen ist, um uns die Stätte zu bereiten. Jesus kam zu uns, um ein Josef zu werden. Weißt du, der sitzt jetzt auf dem Thron und er regiert. Er hat das Sagen. Und die Brüder wissen es nicht, dass er, das ist unser Bruder, einer von uns. Er sitzt auf dem Thron, der Herr im Ägypten. Jesus musste wie Josef überall zuerst mal das Übel durchmachen. Er wurde Mensch, so wie du und ich. Und das ganze Übel, die ganze Gülle wurde über ihn ausgeschüttet. Er musste das alles erleben und erfahren, um dich und mich nachher zu retten. Heute leben wir auf seine Kosten. So die Brüder und Jakob, das beste Land, alles ist offen. Im Land Gosen, im Nildelta, dort in Alexandria, dort könnt ihr wohnen. Josef blieb aber dem Heiligen Land treu. Und er hat gesagt, hört mal Brüder, ich bin hierher gebracht worden, weil Gott es wollte, dass ich hierher komme und euch vom Hungersnot rette. Aber bitte nehmt das Gelübde mir ab, wenn ich sterbe, ich will nicht hier beerdigt werden. Ich will nicht in Ägypten beerdigt werden. Weißt du, die Ägypter hätten ja eine Pyramide gebaut. Vielleicht die schönste und die größte. Aber er wollte keine Pyramide haben. Er wollte im heiligen Land begraben werden, im gelobten Land, im verheißenen Land. In 2. Mose 13, Vers 19. Und Moses nahm mit sich die Gebeine Josefs, als sie auszogen. Denn dieser hatte den Söhnen Israels mit Eid abgenommen und gesprochen zu Gott und so weiter und geweissagt und gesagt, nehmt meine Gebeine mit, wenn ihr auszieht. Der wusste, die werden eines Tages hier ausziehen. Das ist nicht unsere Heimat. Das ist nicht unser Zuhause. Jesus kam und ging uns voraus. Und er weiß, wir werden eines Tages diesen Planeten Erde verlassen. Wir werden ausziehen. Halleluja. Und wir werden im gelobten Land sein. Und dann Josua. Und das sind Jahrhunderte vergangen dazwischen. Jahrhunderte. Und die Leiche war einbalsamiert. Diese Mumie haben sie mitgenommen. Josua Kapitel 24, Vers 32. Und die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten gebracht hatten, begruben sie dann zu Sichem in einem Stück Feld, das Jakob gekauft hatte und so weiter für 100 Goldstücke und hat es dem Erbteil Josefs anvertraut. Ja, sie haben die Gebeine mitgenommen. Und ich sag dir, wenn Josef auszieht, ziehst du auch mit aus. Dein Schicksal ist das Schicksal Josefs. Zuerst einmal musst du hier das alles über dich ergehen lassen. Also Jesus ist so ein Mensch geworden, der uns retten kann und retten will. Du weißt, er will, dass wir wieder uns am Leben erholen, nicht verhungern, denn jetzt ist ja das zweite Jahr der Hungersnot. Da werden noch 5 andere kommen, pass auf. Die werden noch schlimmer und schrecklicher sein. Aber Gott holt uns mitten aus der Krise heraus im zweiten Jahr. Und er ist berufen, dort zu sein, um uns die Rettung zu bringen. Und genau das ist, warum Jesus Mensch geworden ist. Dort zu sein, damit wir gerettet werden, damit wir nicht verrecken, umkommen, verderben und verloren gehen. Du bist nicht für diese Welt, sondern du bist für das gelobte Land, für den Himmel geschaffen. Lob und Dank. Du bist nur aus der Not hier auf diesem Planeten. Ich bin nur aus einer Notlösung, weil es einfach für Gott nichts anderes möglich war. Ich muss in diese Erde fallen. Ich muss hier sterben. Aber ich bin nur aus Not hier. Ich bin nicht aus Vergnügen, dass ich das ausgesucht habe. Kein Mensch ist aus Vergnügen hier auf diesem Planeten. Und Gott wusste, was kommt. Und deshalb hat er Josef oder Jesus vorausgeschickt, damit er uns die Stätte vorbereite. Und damit er uns auffängt. Damit wir nicht da als Flüchtlinge irgendwo landen. In irgendeinem Asylheim oder was da weiß ich auch wo. Nein, eine vorbereitete Stätte. Das beste Land ist euch offen. Und der Pharao sagt, die sollen dort wohnen. und sich heimisch fühlen. Aber du weißt, was die Welt macht, die lade dich ein und dann nützt sie dich aus. Und dann wurden die armen Israeliten als Sklaven missbraucht. Und der Teufel missbraucht auch die Kinder Gottes als Sklaven, als seine Diener. Aber Lob und Dank, der Tag X wird kommen, wo der Herr die Seinen rausführt aus dieser verderbten, verkehrten Welt, aus Ägypten. Wie heißt es einmal in der Bibel? Und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Jesus musste selbst sogar als Junge, als Flüchtling nach Ägypten gehen, um wieder aus Ägypten rauszukommen. Es ist Gottes Plan. So, wenn die Krise, die Gefahr vorbei ist, darfst du wieder zurück. Und ich sage dir, die Krise und die Katastrophe wird vorbei sein eines Tages. Satan wird gebunden werden für 1000 Jahre. Die Krise wird vorbei sein. Und wenn das vorbei ist, wird der Heilige Geist der heiligen Familie, und wir sind als Gläubige, wir gehören alle zu der heiligen Familie, wird der Heilige Geist sagen, so Josef, jetzt gehst du schön wieder nach Hause ins gelobte Land. Da gehörst du hin, du gehörst nicht hier in Ägypten. Die durch Pyramiden bauen, große Grabdenkmäler bauen. Die heilige Familie kommt wieder ins verheißene Land. Der Herodes, der dem Jungen nach dem Leben trachtete, ist tot. Der Teufel ist tot. Der Teufel ist besiegt. So, jetzt könnt ihr wieder nach Hause gehen, ihr Lieben. Der Tag wird kommen, wo die heilige Familie wieder nach Hause kehrt, ins gelobte Land. Und die wohnen dort, wo sie schon immer gewohnt haben. Nicht, wo der Kaiser wollte, nach Bethlehem, nein, in Nazareth ließ er sich nieder. Jesus ging uns voraus. Jesaja 45, Vers 2. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein und zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich selbst. Da musst du nichts machen. Du musst nur dem Heiland auf der Spur bleiben. Unsere Erlösung in diesem Leben ist alles von langer Hand vorbereitet. Weißt du, in diesen Erdentagen hat Jesus für unsere Erlösung hart gearbeitet. Hart gearbeitet. Jedes einzelne Wunder, jede einzelne Handlung, jede einzelne Befreiung ist ein Teil deiner, meiner, unserer Erlösung. Halleluja. Und am Kreuz, dann ruft er aus, es ist vollbracht, da drückt er das Siegel drauf. Es ist getan, es ist alles erledigt, es ist alles zum Abschluss gebracht. Jetzt müsst ihr euch nicht mehr weiter plagen und quälen. Jesus hat also wohlgetan. Und jedes Wunder, das Jesus vollbracht hat, Jesus hat nur einmalige Wunder vollbracht. Nur einmal werden sie uns berichtet. Mehr brauchst du auch nicht. Du brauchst nur die Quittung für einen Fall. Für einen Fall. Das wurde bearbeitet. Das Evangelium ist so voller Wohltaten. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, da heißt es, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben sind, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Weißt du, du musst nicht um Krankenheilung beten, du musst nur die Wunden Jesu anschauen. Nur die Wunden Jesu anschauen und du wirst schon gesund. Schau, die Hände, die durchbohrten Hände, mein Gott und mein Herr, durchbohrte Füße, durchbohrte Seite. Durch seine Wunden sind wir geheilt und hat selbst hinaufgetragen an das Fluchholz oder auf das Fluchholz. Er selbst. Und in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde, zur Krankheit, zum Besessenen, zum Verfluchten und so weiter gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du kein Verfluchter mehr. Kein Voodoo-Zauber wird greifen, kein Gift wird funktionieren. Die an mich glauben, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du die Erlösung verstehen willst, musst du die Menschwerdung Jesu zuerst mal verstehen und das Menschsein Jesu begreifen. Was ist das? Was ist das? Der Heilige Geist muss hier dir und mir und uns unseren Horizont sprengen, die Augen öffnen. Wir sehen, wir sind gar nicht allein. Da ist so viel passiert durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes, ist so viel geschehen. Die Fleischwerdung Jesu war schon von der Ewigkeit her vorbereitet. Da hat es dich und mich noch gar nicht gegeben. Dass Jesus Mensch wird, das ist schon lang von Gott her geplant gewesen. Das war nicht eine Erfindung erst von der Maria, Josef oder den Aposteln. Nein, eine Erfindung Gottes. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus wird Mensch. Er nahm menschliche Gestalt an, nahm menschliche Eigenschaften an. Er wurde einer von uns, er identifizierte sich mit uns. Er wurde in uns, bei uns in allem gleich, in allem Gewohnheiten, Rituale, Religion. Er wurde gleichartig, Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Er musste in allen gleich werden. Jesus versteht die Menschen wie kein anderer. Er ist der beste Psychologe, weil er das alles durchgemacht hat. Nicht nur von Theorie und Hören und Sagen und Überlieferung. Nein, er hat selber alles durchgemacht, ist an allen gleich geworden. Und dieser Jesus will jetzt in uns den Menschen, den wahren Menschen, verwirklichen und will ein Teil unseres Lebens werden. Wenn du Jesus jetzt einlässt, du kommst wie die Brüder Josefs nach Ägypten und er sagt, das ganze Land ist offen. Das beste Land gehört dir. Du kannst hier wohnen, wenn du willst. Und das ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Ich glaube an Jesus und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist der ewige Glaube. Ein Teil unseres Alltags kann untergehen. Die Vase kann platzen. Das Haus kann in Trümmer und Schutt liegen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Die können mir alles stehlen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus kennt uns. Und das ist für mich so großartig. Weißt du, diese Jungfrauengeburt ist etwas, was die Welt nicht versteht und nicht verstehen wird. Die können noch so viel philosophieren und noch so viel darüber nachdenken. Die sind ahnungslos und die wissen nicht, um was es wirklich hier geht. Gott hat seine Hand im Spiel. Weißt du, schon vor Grundlegung der Welt, da war er schon da. Und er hat uns erwählt, vor Grundlegung der Welt. Das hat es dich noch gar nicht gegeben, dein Papa und Mama nicht gegeben. Und den Adam und Eva hat es auch noch nicht gegeben. Und nicht einmal einen Affen hat es gegeben. Verstehst du? Da hat er dich schon geplant. Er kennt dich, früher hat man gesagt, die von drüben. Er kennt dich von drüben, jenseits der Mauer. Er kennt dich vor dem Sündenfall, vor dem Supergau und der Katastrophe, die passierte dort im Garten Eden. Er kennt dich. Und darum konnte er dich erlösen. Er ruft dich bei deinem Namen und sagt, du da, ich kenne dich doch von früher. Ich habe dich doch gesehen. Du bist für das ewige Leben bestimmt. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Komm her. Du siehst, wie Gott arbeitet. Er kam, um uns unsere Identität zurückzugeben. Wie heißt es einmal in der Bibel? Nicht wir haben ihn erkannt, er hat uns erkannt. Ich habe Gott nicht erkannt, ich habe Jesus nicht erkannt, aber er hat mich erkannt. Nathanael, Zachäus, Bettler. Er hat mich erkannt. Er kennt uns von dort, von drüben, von der Gosse, bevor wir dort gelandet sind. Er weiß, was deine Bestimmung, deine wirkliche Bestimmung war. Da gehörst du gar nicht hin, wo du jetzt bist. Er kennt dich von früher. Und er kennt dich sogar mit Namen. Nicht Matutis. Verstehst du, das ist nur ein menschlicher Name. Oder Sohn dessen und dessen und sowas weiß ich. Oder Tochter dessen und dessen. Nein, er kennt dich mit Namen. Und ich liefere dir den Beweis. Auf dem Berg der Verklärung sprach er mit Moses und Elia. Und die lebten ein paar tausend Jahre voneinander entfernt. Verstehst du? Und er kennt die Leute mit Namen. Elia und Moses. Und sie sprechen miteinander über den Ausgang der Dinge. Über die Versöhnung am Kreuz. Oder was die Juden schockiert hat. In Johannes 8. Er hat den Abraham gesehen. Und der Abraham hat ihn gesehen. Und Johannes 8, Vers 56 heißt es, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er einen meiner Tage sehen sollte. Und er sah und freute sich und jubelte und klatschte in die Hände und sagt, Halleluja, mein Junge, der erlöst uns. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und hast schon Abraham gesehen, bist verrückt. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, war ich. Ehe du warst, war er. Ehe noch unsere Kinder und Kindeskinder, Kinder, kommen, war er schon da. Jesus wurde Mensch, wurde einer von uns, der uns durch und durch kennt. Jesus wurde ein echter Mensch. Wir haben mal zeitlang eine so Andacht gehabt zu Hause und wir lesen fortlaufend die Andacht und meine Kinder, ich weiß nicht, wer das da war, aber weißt du, das Volk sollte abgeschlachtet werden, die Amalekiter sollten ausgerottet werden und dann, ich glaube, der Cornelius war es. Dann sagt er, Papa, aber das war Gott, bevor er Christ wurde. bevor er Christ wurde. Weißt du, das Alte Testament, wenn du das liest, verstehst du, das ist Mord und Totschlag. Der wird gesteinigt, der wird gekreuzigt, der wird gehängt, der wird geopfert. Aber preis Gott. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Jesus ist mehr als nur ein Körper. Er ist mehr geworden als nur ein Mensch. Er hat Gott uns verkörpert. Die Liebe Gottes uns gezeigt. Das ist mein Vater. Und er weiß, was wir alles brauchen und was uns fehlt. Er hat uns das wahre Menschsein demonstriert und präsentiert. Weißt du, in den Märchen, ich habe mal ein ganzes Jahr lang nur über den Märchen gepredigt. Weißt du, statt einer Bibelstelle gelesen, habe ich euch ein Märchen den Geschwistern vorgelesen und dann die Bibelstelle dazu. Denn da stecken große Wahrheiten, in den Märchen, Geschwister, stecken große, große, große Wahrheiten. Aschenputtel. Verstehst du? Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Halleluja. Da kannst du eine große Predigt drüber halten. Was nichts ist, hat sich Gott erwählt. So, Gott hat in Jesus sich verkörpert, sich getarnt. Er hat das wahre Menschsein uns nahegebracht, was es ist. Sich verkleinert, sich erniedrigt, hat sich unter den Menschen gemischt auf dem Markt. Wie so mancher König, der sich verkleidet und guckt, wie seine Untertanen sich benehmen. Er ist ein Bettler geworden, damit er sieht, wie behandeln die Menschen den Menschen, den Armen, der nichts dafür kann. Und viele Armen können heute nichts, dass sie arm sind. Lass uns ganz ehrlich sein. Die ganzen Hartz-IV-Geschichten sind Räubergeschichten. So, Jesus hat sich darunter gemischt. Er ist ein Schwacher geworden, den Schwachen, den Aussätzigen, ein Aussätziger. Mit Jesus steht die Menschheit wieder ganz neu auf, lebt neu auf. Ich kenne dich. Ich sehe dich. Du suchst. Du willst. Der Alkoholiker, der sucht. Der Drogensüchtige sucht. Die Sucht. Menschen suchen, 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 suchen. Er sieht die Menschen, was die Menschen wollen. Und hier begreift zuerst mal der Mensch, dass jemand, der würdigt mich. Der entwürdigt mich nicht, sondern der würdigt mich. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du hast hier auf dem Bett nichts zu suchen. Und das auf dem Marktplatz noch dazu. Verstehst du, da an der Straße da. Er befreit uns von den Banden, befreit uns von den Lasten, die anderen aufgebürdet haben. Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und meine Last und mein Joch ist sanft und leicht. Die Pharisäer, die drücken die Leute und quälen die Leute. Das müsst ihr halten, das müsst ihr verzehnten, das müsst ihr noch versteuern und das müsst ihr noch in Ordnung bringen. Die armen Seelen, die wissen nicht, was sie tun sollen mehr. Seit Jesus ist das Aufstehen kein Problem mehr. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist ganz einfach. Du musst nur aufstehen, du musst nur das tun, was er dir sagt. Wunder passieren. Und Gott, Jesus hat uns gezeigt, wie Wunder passieren. Tu, was er dir sagt. Schlicht und einfach. Diskutier nicht viel. Lies keine Kommentare. Oder frag nicht, was sagt der Rabbiner und was sagt der Pastor und was sagt der Priester. Tu, was er sagt, was dir ins Herz kommt. Und Jesus zeigt uns, nimm dein Leben in deine Hand, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und gestalte dein Leben und lebe dein Leben. Mach das Optimale aus deinem Leben draus. Weißt du, du sollst über dich selbst hinauswachsen. Stell mal vor, jetzt geht er nach Hause. Halleluja! Verstehst? Und trägt sein Bett nach Hause. Alle sehen das in der Fußgängerzone, im Tempel. Verstehst? Die sehen, was für Wunder der liebe Gott an einem getan hat. Weißt du, wir müssen manchmal demonstrieren, unser Bett nach Hause tragen, so richtig schön auf die Schulter. Wir haben keine richtigen Betten gehabt mit Matratze, so wie du und ich. Das war nur zusammengerollter Teppich. Verstehst? Und nimm dein Bett und geh nach Hause. Zeig. Und der Lahme dort im Tempel, was passierte? Der hüpfte und tanzte vor Freude, dass den Priestern Mund nicht mehr zuging. Was? Der 38 Jahre gebettelt und hat und der singt und tanzt und jubelt laut vor Freude. Steh auf und nimm dein Bett. So, Jesus richtet uns auf, dass du mutig bist, den Tyrannen Nein sagst, dem Teufel Nein sagst, den Dämonen Nein sagst, dass du dich nicht gehen lässt. Geschwister, das ist nämlich, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Du darfst dich nicht gehen lassen. Wenn ich nicht mich gehen lassen würde, ich würde gar nicht aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Würde verpennen. Verstehst du? Verstehst du? Aber ich lasse mich nicht gehen. Und das ist, was Jesus in mir bewirkt. Ich lasse mich nicht mehr gehen. Was das alles bedeutet. Ich bete nicht, lieber Gott, gib mir Gnade, Zum Spurgeon kam jemand einmal zu diesem großen Prediger in London, kam jemand und sagt: Pastor, könntest du mit mir beten, dass ich morgens aufstehen kann? Sagte: Nee, mach ich nicht. Aber ich gebe dir eins, einen Ratschlag, was du machen sollst. Steck einen Fuß zuerst mal raus und dann sag: Lieber Gott, hilf mir auch, den zweiten rauszutun. Verstehst du? Weißt du, viele Leute denken, der liebe Gott muss helfen. Nein, hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Das ist eine große Wahrheit, die wenigsten kapieren es. Und der, wo es kapiert, der ist der glücklichste Mensch auf Erden. So, Jesus wurde Mensch, ließ sich nicht gehen, hat dem Teufel widerstanden, hat Nein gesagt. Und durch Jesus sind wir jetzt befreit zum Lob Gottes. Verstehst du, im Bett liegen, das ist kein Lobgesang. Weißt du, wir müssen zu unserer Berufung kommen, zu unserem Auftrag. Und jeder kann jetzt vor dem Herrn stehen und Gott loben und preisen, der jubelt und tanzte und jauchzte. Kommt her vor sein Angesicht mit Frohlocken. Verstehst du, das sind wir eingeladen. Da soll man nicht warten, bis jetzt irgendwas passiert. Kissel dich ein bisschen und fangst an zu lachen. Gib einen Stoß deiner Seele und sag: Seele, lobe den Herrn. Halleluja. Preise den Herrn. So, durch die Menschwerdung Jesu hat die Menschheit, und er wird die Menschheit erst recht zur Menschheit, wird erst die Zivilisation, was wir sagen, Zivilisation, das ist nichts anderes wie Babylonien, wie Systemhalterei. Das ist nicht Zivilisation. Weißt du, erst durch Jesus bekommt der Mensch Zivilisation. Weißt du, was das ist? Kultur. Weiß, wie man sich benehmen soll. Wird kultiviert. Bitteschön, gehen Sie vor. Dame first. Verstehst du? Oder dass man den Schwachen auf den Händen trägt. Da wird man kultiviert, gebildet, gesittet. Weißt du, was ich gehört und was ich nicht gehört? Durch die Menschwerdung Jesu wird der Mensch erst wissend, sehend und hörend. Da braucht ihr keine Aufklärer. Ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. Durch die Menschwerdung Jesu werden wir erleuchtet und weise. Und jeder plötzlich begreifen wir die Zusammenhänge, begreifen wir die Welt und Gott und den Teufel und die Umstände. In Johannes 1, Kapitel 1, Vers 14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Weisheit. Wahrheit. Aber Weisheit kann auch sein. Es gibt keine Weisheit ohne Wahrheit. So, die Menschwerdung Jesu hat etwas mit dem Lob Gottes zu tun. Und ich sage dir ein Geheimnis. Hat etwas mit dem Lob Gottes zu tun. Wiedergeborene Kinder, erlöste Kinder, die aus Ägypten rauszogen, was das Erste, was die Israeliten getan haben. Die Miriam hat die Tamburin genommen und hat Gott gelobt und gepriesen. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Verstehst? Und dann, wir sehen auch das in der Offenbarung, die Erlösung, sie singen das Lied der Erlösung. Und ich sage dir eines, zurzeit diskutiere ich mit den Leuten, weil da irgend so ein Politiker, dummer Politiker, die Grüne sogar noch dazu, gesagt hat: Ja, wissen Sie, in der Moschee sollte man Weihnachtslieder singen. Oder und dergleichen, diese ganze dummes Zeug, was die Politiker schwätzen. Die haben keine Ahnung. Die wissen gar nicht, was Toleranz ist. Aber die reden, da könnten wir Toleranz produzieren, wenn in der Moschee Weihnachtslieder gesungen werden würden. Oder dass wir als Christen auch mal ein islamisches, wo hamadanisches Lied singen würden. Der Mund ist aufgegangen. Das kannst du singen höchstens im Islam. Verstehst du? Aber wir haben nicht. Die Moslems haben keine Lieder. Die singen nicht in der Moschee. Das ist ja Todsünde, in der Moschee zu singen. Weißt du? Und in der Kirche muslimische Lieder zu singen? Wahnsinn, verrückt. Und nur Verrückte würden das tun. Und deshalb, du siehst, wie verrückt unsere Politiker sind. Fordern unsere Leute Weihnachtslieder. Und dann machen sie aus dem Weihnachtsmarkt Wintermarkt. Verstehst du, die wollen ja nicht Weihnachten. Christus ist geboren. Der Gott, Gott hat keinen Sohn. Verstehst du, und dann sollen wir Weihnachtslieder singen. O du Fröhliche, der Heiland ist geboren. Das ist ja Sünde für die Moslems. Aber wir singen ein neues Lied. Christen sind singende Lieder. Und da gibt es ein weltliches Sprichwort, wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Verstehst du? Böse Menschen haben keine Lieder. Und schau die Diebe, Räuber an, die knurren und die kritisieren, aber sie haben keine Lieder. Lasst uns im Johannes-Evangelium hier diesen Prolog, was ich gelesen habe: Gott ist das Wort und das Wort ward Fleisch und so weiter und so weiter. Und wohnte unter uns. Wir könnten genauso lesen. Da heißt es, das Wort wurde liedhafte Botschaft, dass du singst. Weißt du, der Jude, der Rabbiner, wenn er seine Bibel las, er las von hinten nach vorne, anders ein bisschen wie wir, und dann hat er singend gelesen mit seinem Stift. Singend gelesen. Verstehst du, Christen sollten das Wort Gottes singend lesen, Erlösung singend lesen, Heiligung singend lesen, Sünden bekennen singend lesen, Krankenheilung singend lesen. Ich bin in seine Wunden geheilt. Verstehst du? Und dann Halleluja. Du, das verdaut sich ganz anders. Fang an, Wort Gottes zu singen. Menschwerdung Jesu wird uns zum Lob Gottes bringen. Dass wir Gott Lob machen und anfangen zu singen. Groß ist mein Herr. Von hier aus verstehen wir die Botschaft, warum das Menschwerden Jesu so wichtig war. Diese Jungfrauengeburt, dieses Neue. Ehre sei Gott in der Höhe, singen die Engel. Verstehst du? Die fangen an, Ehre zu singen, Gott die Ehre zu geben, Gott zu preisen. Gloria, Gloria, Gloria in der Höhe. Durch die Menschwerdung Jesu tritt Gott seine Herrschaft an. Hier auf Erden, unsichtbar, unmerklich, da wird eine Opposition gebildet. Äußerlich merkst du gar nicht viel. Weißt du, wenn du Christ wirst, merkst du gar nicht, dass bei dir sich groß verändert. Du bist immer noch derselbe. Ich werde nie vergessen, nach meiner Taufe stand ich vorm Spiegel und habe gesagt, lieber Gott, was hat sich bei mir verändert? Überhaupt nichts. Ich bin immer noch der Alte. Und jetzt muss ich neu anfangen zu leben, neu anfangen zu denken, neu anfangen zu reagieren. Das war, und das ist ein Prozess, das bis heute noch nicht abgeschlossen ist. So, das Wort Gottes geht von dem himmlischen Jerusalem aus. Weißt du, das Wort wird von Jerusalem ausgehen, lesen die Leute und sind, oh Israel, wir müssen für Israel beten, für Israel, wir müssen nach Israel fahren, für Israel spenden. Vergiss es. Das Wort Gottes geht vom himmlischen Jerusalem aus und nicht von dieser dreckigen, schmutzigen, sündigen, zerstrittenen, verzankten, zerrissenen Stadt. Jerusalem hat nie Frieden gehabt. Jerusalem ist mehr als 17 Mal bis zum Boden zerstört worden. Von da wird ein Wort ausgehen. Nein, vom himmlischen Jerusalem. Nicht von Rom und Mekka, Berlin oder Moskau oder New York oder irgendeiner Stadt. Nein, vom himmlischen Jerusalem. Und ich trete den Beweis an, dass nicht von dieser irdischen Stadt das Heil ausgeht, sondern von der himmlischen Stadt. Die Stadt Gottes, die vom Himmel herabkommt. Das Heil Gottes geht vom himmlischen Jerusalem aus. Das himmlische Jerusalem ist der Ausgang, Anfang der Erlösung. Dort wurde beschlossen. Hebräer Kapitel 12, 22. Verstehst du, wir sind nicht nach Jerusalem gefahren. Weißt du, als ich das erste Mal nach Jerusalem fahre, gehe an Damaskustor und da spitzen sie mit Schlauch die Straßen sauber, weil sie so dreckig sind. Und wir denken, heilige Stadt. Wie Ludwig Löwenherz. Verstehst du, die heilige Stadt. Der hat sein Schild von den Augen getragen und hat gesagt, ich kann den Anblick Jerusalem nicht ertragen, als er damals als dem Kreuzzug oben war, kann nicht ertragen. Und dann macht er die Augen auf, das ist ein Kaff, ein Dorf, eine Ruinenstadt. Und das ist nicht das Jerusalem, von dem das Wort ausgeht, das Wort geht von dem himmlischen Jerusalem aus. Hebräer 12, wenn du nicht glaubst, lies mal nach. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen, hier auch heute Morgen. Und zu den 1000 Engeln und viele der Versammlung und die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben ist. Und sie sind bei Gott Richter und was weiß ich. Und dieses himmlische Jerusalem ist die Mutter des neuen Bundes in Jesus Christus. Da sind wir gekommen. Leute, wir müssen umdenken und aufhören, irdisch zu denken. Wir sollen anfangen, himmlisch zu denken. Die Macht Gottes geht vom himmlischen Jerusalem aus. Dort sitzt der Herr auf dem Regiment. Und von dort wurde Jesus geschickt, hier den Stall aufzuräumen. Ja. Die Grotte, was es auch immer war. Jesus ist der erste Botschafter des Reiches Gottes. In Palästina begann er, den Menschen zu dienen, sie zu lehren. Da begann er zu arbeiten, krempelt sich die Ärmel hoch und sagt, Mensch, ich muss euch helfen. Dort wurde Gott praktisch. Dort hat er eingegriffen. Dort hat Gott sich offenbart als Christ, als der Liebende. Ja, sollen wir, weißt du, selbst die Jünger, die noch mit Jesus nachfolgen, die sind auch noch manchmal ein bisschen verdorben und noch nicht richtig korrigiert und so weiter. Ja, sollen wir Feuer vom Himmel holen, weil die nicht mit uns sind? Was sagt Jesus? Wenn die nicht mit uns sind, lass sie. Lass die wachsen bis zur Ernte. Ihr müsst nicht Feuer vom Himmel holen. Wir sind immer ganz schnell, Feuer vom Himmel zu holen. Vergiss es. Jesus hat uns ganz andere Motive gezeigt. Dort wird Gott greifbar, anfassbar, persönlich. Weißt du, durch Jesus Christus hat Gott aufgehört, ein Philosoph zu sein. Wir verstehen Gott nicht mit Philosophie. Kannst denken, bis dir der Kopf platzt. Weißt du, durch Jesus hat Gott aufgehört, nur Moral zu sein. Leb anständig, töte nicht, brich nicht die Ehe, lüg nicht, stehle nicht, fluche nicht. Nein, das ist alles nur Randerscheinungen. Durch Jesus hat Gott aufgehört, nur eine Theorie zu sein. Das Alte Testament, da lesen wir nur brutale Sachen. Eigentlich ist das Alte Testament genauso schwer zu verbieten wie der Koran, weil es ja so anfeindend ist und so weiter. Weißt du, Mohammed hat alles, das Alte Testament sehr wörtlich genommen und abgeschrieben und ist rübergenommen. Tötet sie, tötet sie, tötet sie. Verstehst du? Wir wundern uns. Aber durch Jesus Christus wurde Gott Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auch wenn sie unter dem Fluch ist. Gott liebt die Welt. Gott liebt nicht die Systeme. Gott liebt nicht den Teufel, aber er liebt die Welt, die Schöpfung, die Natur, die Menschen, die Tiere und alles, was der Mensch geschaffen hat. Aber der Teufel hasst es und zerstört, was der Mensch aufgebaut hat. Da schmeißt er eine Bombe rein, eine Atombombe, und die ganze Stadt ist liquidiert. Hiroshima und Nagasaki. Jesus ist da, lange vor Bethlehem. Er selbst sagt, ich bitte dich nicht, Vater, dass ich die Herrlichkeit wieder erlange, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Ich bitte nicht, Vater, nein, nicht für mich. Ich bete für die, die ich jetzt erlöse, die mich annehmen, die mich an mich glauben. Ehe Christus ist vor allem, Kolosser 1, 17, vor allem um alles, was besteht, was da existiert. Jesus ist vor allem da. Er ist einer von uns geworden, damit er seine Herde sammelt, seine versprengten Brüder und Schwestern sammeln, damit die nicht verhungern, untergehen in der Welt, in der Hungersnot. Jesus ist das Haupt von allem, und jetzt beginnt sich ein neues Leben zu entfalten, sich zu verwirklichen. Von ihm geht jetzt alles aus. Wir müssen nur mitgehen und mitmachen und dabei sein und sich an Jesus festhalten. Du musst nicht viel machen. Bleibet in mir und ich in euch. Das ist das ganze Geheimnis des Evangeliums. Ob du es verstehst oder nicht verstehst, halt dich fest. Häng dich an seinem Rockzipfel fest und sag, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Du musst nur mitmachen, was er dir vormacht, hören was er und tun, was er dir sagt. Und was du siehst, das wirst du verstehen, das setzt du um. Wir funktionieren nur, wenn wir auf Jesus achten und sehen. Und sobald wir unsere Augen von Jesus wegwenden, geht es uns runter. Wie beim Petrus dort auf dem Meer. Aber wenn wir Jesus ernst nehmen, gehen wir auf. Fangen wir an aufzugehen, zu blühen. Jesus will, dass wir ihn vor Augen haben. Er ist das Vorbild, er ist der Vorläufer, er ist der Vorkämpfer, der für uns die Städte vorbereitet. Bleibt an uns. Unser Bruder Josef ist der König in Ägypten. Unser Bruder Jesus ist der König. Sie ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Versteht, was das bedeutet? Nicht nur im Himmel. Und nicht nur hier auf der Erde, sogar unter der Erde. Heute Morgen hat mir ein Bruder geschrieben, heute Nacht, also Heiligabend, ist mein Vater gestorben. Verstehst du? Traurig. Sehr, sehr deprimierend. Aber ich musste zurückschreiben und sagen, Bruder, dein Vater ist nicht tot, der ist bei Jesus. Heute Nacht, Heiligabend. Kann was Besseres passieren? Zu Jesus heimgehen? Es war über 80 Jahre alt. Verstehst du? Ist ja kein großes Alter. Wenn junge Leute sterben mit 28, okay, das ist schrecklich, aber Alte müssen sterben. So, Jesus will hier auf dieser Erde seine Gemeinde verwirklichen. Die Gemeinde ist jetzt das Volk Gottes, die neue Menschheit. Und Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 22, Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin A und O, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Anfang und das Ende. Schau auf Jesus. Das ist, wozu Gott dich berufen hat. Er kennt deinen Anfang. Dich hat es noch gar nicht gegeben. Du hast gar nichts gewusst. Da warst du vielleicht nicht einmal eine Eizelle. Nicht einmal eine Zelle. Da warst du noch gar nichts. Noch nicht einmal ein Atom. Hat der schon dich gekannt? Und in seine Sammlung, so wie eine Briefmarkensammlung, hat er aufgeschlagen. Dieser wird ein blauer Mauritius. Er kennt dich von Ewigkeit her. Und er kennt deine ganze Entwicklung, die ganzen Entwicklungsphasen. Und weißt du, wenn du auf Jesus schaust, wird er sagen immer wieder, wenn Schwierigkeiten kommen, Kämpfe kommen, Stress kommt, beruhige dich, das geht alles vorbei. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Er ist das Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Er kennt deine Situation, er war schon überall dort, was du jetzt gerade durchmachst. Weißt du, Jesus hat 39 Schläge auf seinen Rücken bekommen. Und das ist interessant, warum nicht 40 oder 35 oder 25? Es gibt 39 Arten von Krankheiten. Lies mal ein Doktorbuch und es gibt nur 39 Arten von Krankheiten. Und für jede Krankheit hat er einen Schlag bekommen. Und egal, ob es jetzt Krebs, Tumor ist oder Hexenschuss ist, was es auch immer ist, für jede Krankheit hat er einen Schlag bekommen, jede Art von Krankheit. Und natürlich, da entwickeln sich verschiedene Formen dann deswegen daraus. Aber er trug für wahr unsere Krankheit. Deine Krankheit. Psst, ein Peitschenschlag. Und wieder eine Krankheit. Und deshalb, wenn 39 Krankheiten kommen, Jesus hat alle diese 39 Krankheiten deines Lebens getragen. So viele Krankheiten kannst du gar nicht haben. Also da musst du wirklich so versaut und verdorben und verstümmelt sein. Verstehst du, dass du all diese Krankheiten hast? Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Alles ändert sich, alles verändert sich, alles vergeht. Er vergeht nicht. Du kannst ihm vertrauen. Der Jesus, der hier auf diesen Straßen Palästinas wandelte, es war derselbe Jesus, der im Himmel spazieren ging, im neuen Jerusalem. Es ist derselbe Jesus. Und es wird derselbe Jesus sein in alle Ewigkeit, den du oben begegnest, wird derselbe Jesus sein. Und deshalb, du darfst ihm und kannst ihm vertrauen. Ist derselbe, hat sich nicht verändert, derselbe liebende Heiland, derselbe Freund der Menschen. Und deshalb, er ist vorausgegangen nur, um uns eine Stätte zu bereiten als Sohn Gottes. Er war Sohn Gottes auch im Tod, auf dem Hügel Golgatha, als die Hölle tobte. Er war der Sohn Gottes. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und Jesus zieht diesen Stachel. Weißt du, der Teufel hat alles hineingelegt, als er merkt, das ist der Sohn Gottes. Bist du der Sohn Gottes oder nicht? Und erst als er gemerkt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, als er sich outete vor dem hohen Priester, du sagst es. Ja, jetzt haben wir's. Verstehst du? Jetzt haben wir's. Und da wurde der Teufel erst wütend. Und dann gieß er die ganze Gülle über Jesus aus. Jetzt haben wir's. Er sagt, er wäre Sohn Gottes. Bisher hat er nie gesagt, keinem. Nur der Heilige Geist hat dem Petrus offenbart und so den Gläubigen. Jetzt ist unser Priester, unser Fürsprecher, unser Stellvertreter. In Jesus ist die ewige Liebe Gottes offenbar geworden. Und jetzt hat er sich dort in Jerusalem geoutet. Und dann, was soll man mit ihm machen? Der hohe Priester zerreißt sein Kleid. Weißt du, was das bedeutet? Er hat sein Amt geschändet. Ein Priester soll nicht sein Gewand zerreißen. Aber in diesem Fall hat er zerrissen in Wut und Zorn. Und es ist vorbei, jetzt gibt es keinen. Dieser Priester war der letzte hohe Priester. Der Vorhang zerriss im Tempel, weil er sein Gewand auch mit zerrissen hat. Jesus ist derselbe. Er war der Sohn Gottes von Anfang an und ist bis heute geblieben und wird in alle Ewigkeit bleiben. In Jesus kam das Leben Gottes zu uns, die ewige Herrlichkeit. 1. Johannes, noch ganz schnell, ich will weitergehen. Da heißt es hier, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Ja, Amen. Ein Zeichen der Gesundheit. Ja, früher, wenn Leute früher in der Pestzeit genießt haben, da kommt das Wort Gesundheit. Da ging es besser, ging es aufwärts. Die Pest ist überwunden. Aber doch nicht die Pest. Aber wir sind alle Sünder gewesen. Und wir haben die Gnade erlebt. Halleluja, praise Gott. Damit wir durch ihn leben sollen. Jesus ist das Geschenk Gottes an uns, die Gabe Gottes, dieser Gesandte Gottes. Er kam zu uns. Und wer ihn aufnimmt, der wird vergöttlicht, vergoldet, versilbert. Ja, der wird zu einer neuen Schöpfung, nimmt Teil an der göttlichen Natur. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. So, wer ihn hat, hat den Vater und den Heiligen Geist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Und der bekommt auch den Heiligen Geist. Die meisten Leute, die beten um den Heiligen Geist, hör auf, um den Heiligen Geist zu beten. Bete um Jesus. Ich will mehr von Jesus, mehr von seiner Liebe, mehr von seinem Geist und mehr von seiner Herrlichkeit und mehr von seiner Größe. Ich will mehr von Jesus. Und in dem Moment, wo du um Jesus ringst und um Jesus betest, wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Gott ist ein Geheimnis. Durch Jesus wurde dieses Geheimnis greifbar, fassbar, erfahrbar. In der Menschwerdung Jesu hat Gott sich gedemütigt und hat sich niedergebeugt und sagt, dem muss man helfen. Wer ihn aufnimmt, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Er hat sich selbst erniedrigt, er ist selbst im Bettlergewand herumgelaufen. Seine Kleider hat man ihm vom Leib gerissen und einen Purpurmantel umgehängt und verspottet und verhöhnt. Doch er blieb König. Er war das, was er war, bis zum Schluss. Weißt du, man kann einem König im Bettlergewand anziehen. Er bleibt König in seiner Art, seiner Abstammung, seiner Form. Er bleibt Herr. Weißt du, wenn ein Millionär, der kann in Klamotten laufen, aber der benimmt sich wie ein Millionär, lebt wie ein Millionär, fühlt sich wie ein Millionär. Jesus war so ein König und wurde mal gefragt, bist du ein König? Als ihm Prozess gemacht wurde beim Pilatus, ich bin. Und nicht nur ich bin dazu in die Welt gekommen, als König. Du sagst es, Matthäus 27, Vers 11. Jesus verwandelte sich zu Menschen, nahm Knechtsgestalt und Menschengestalt an, verkleidete sich als Mensch, aber er blieb in seiner Art Gott. Da steckt große Botschaften, ich habe nicht die Zeit dazu zu predigen. Andermal, ich lade euch für Sonntag ein und für, was weiß ich, für eine der Gottesdienste, ich erzähle weiter von der Gnade Gottes. Weißt du, er machte sich nichts aus seiner Gottheit, als er Mensch war, er war ganz Mensch. Und das ist für mich auch wichtig. Wenn wir was sind, wir sollten ganz sein, das, was wir sind. Wenn du nach oben guckst, guck nach oben. Wenn du nach unten guckst, guck nach unten. Ganz Mensch. Jesus war ganz Mensch. Er spielte im Sandkasten, obwohl er der Schöpfer des Universums war. Er hat sich nicht für die Sterne interessiert, für die Engel. Lass die pfeifen, so viel sie wollen. Lass sie denken. Er hat sich nicht für irgendwas interessiert. Er war ganz Zimmermann. Er war ganz Kind, war ganz Zimmermann, war ganz Rabbi, war ganz Messias. Was du bist, sei immer ganz. Und das lehrt uns die Geschichte Jesu, die Menschwerdung Jesu. Er hat die göttliche Natur nicht verleugnet, aber er nahm das nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein. Gottheit und Menschheit ist in Jesus unzertrennbar. Und genau das ist ihr Leben, das Geheimnis des Glaubenslebens. Steh auf und lerne, Mensch und Gott in einer Person zu sein. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wer das besteht, oder das versteht, dem geht ein Licht auf. Jesus zeigte uns, was er für Art von Menschen wollte, die sich bewusst sind, Christus in mir. Der Heilige Geist in mir. Unser Vater. Ein großes Gebet. Weißt du, die Menschheit und Gottheit ist unzertrennbar. Und das war in der Person Jesu verwirklicht, uns demonstriert und gezeigt. Und so kann man leben, so darf man leben. Das ist der Wille Gottes. Weißt du, Jesus, er war Gott, aber er hat nie rausgestellt und rausgegangen. Leute, ich bin geistlich, ich bin voll Heiligen Geistes. Verstehst du? Weißt du, so wie manche Christen, weißt du, ich bin christlich. Oh, ich glaube neutestamentlich, apostolisch. Weiß ich sonst noch was du glaubst? Matthäus 17, Vers 2. Und er wurde verklärt. Du musst vorstellen, vor den Jüngern, er wurde verklärt, das war Jesus. Weißt du, wo er sich mal geoutet hat? Nur ein paar Sekunden. Und er wurde verklärt und sein Angesicht leuchtete wie das der Sonne. In einer anderen Übersetzung sagt, heller als 1000 Sonnen. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Moses und Elia und sie redeten miteinander. Er verklärte sich. Weißt du, das war Jesus. Und vielleicht erlebst du auch manchmal Stunden, wenn du solche Verklärungsstunden hast. Das sind besondere Bibelstunden. Und dann sagst du, Herr, hier ist gut sein. Oh, bitte, nimm die Herrlichkeit nicht weg. Nimm den Segen nicht weg. Nimm das Licht nicht weg, das mir jetzt gerade erschienen ist. Jesus war das Ideal Gottes. So wollte Gott die Menschen haben, dass wenn sie morgens aufstehen, nicht Sonne durchs Fenster sehen, sondern das Licht Gottes in ihnen aufgeht. Die Sonnenstrahlen der Herrlichkeit. Jesus ist das Modell, die Vorlage für die Menschheit, dieser Prototyp Gottes. Und wenn du ein Prototyp hast, kannst du zigtausende Formen bauen, Modelle bauen, das Prototyp. Und Jesus ist das Modell Gottes. Gottes Muster. Und so sollen alle angefertigt werden, nach dieser Art und Weise. Weißt du? Und dann Petrus, oh Herr, verstehst du, er zittert und, oh Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Und genau das ist, was Gott will, dass du nicht Moses und Elia siehst, sondern nur noch Jesus allein. Kein Engel, kein Dämon, nur noch Jesus allein. 1. Korinther 15, 47, der erste Mensch ist von der Erde, ist irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel, ist himmlisch. So, auf welchen Menschen schaust du jetzt? Auf Adam? Oder schaust du auf Jesus? So wie wir das Irdische angenommen haben, so sollen wir durch die Wiedergeburt auch das Himmlische annehmen. Paulus spricht von der Verkleidung. Wir werden überkleidet. Herrlich. Garderobe. Umziehen. Aber weißt du, wenn du in der Garderobe bist und dich umziehst, deine Kleider verändern sich, aber du bleibst das, was du bist. Verstehst du? Plötzlich kommst du raus und denkst, du bist ja Prinzessin. Und dann kommst du raus als Lump. Verstehst du? Das ist eine Umkleidekabine. Aber du bleibst als Person das, was du bist. Und so viele Menschen haben noch nie kapiert, der innere Mensch muss erneuert werden. Die versuchen von äußerlich sich überkleiden, einen Turban aufsetzen oder Schleier sich aufsetzen oder was sonst auch immer. Wir werden nur überkleidet. Und ich behalte meine Identität. Und so behielt auch Jesus seine Identität, als er hier war. Jesus kam zu uns als ganz normaler Mensch. Aber er war nicht normal. Er war ein Außerirdischer. Weißt du, Jesus war trotzdem in seinen ganzen Gebärden als ein Mensch empfunden. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, aber er war Mensch. Hat sich unter den Menschen untergeordnet. Hat nicht aufgehört, als er hier auf dieser Erde war, Gott zu gehorchen. Er hat Gott weiter gedient und hat gesagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Auch als ein 12-jähriger Junge. Er hat nicht aufgehört, obwohl er Mensch war, hat nicht aufgehört, Gott zu vertrauen. Vater, bitte segne jetzt die Brote, die paar Brötchen, was ich da habe, dass Tausende satt werden, das ist Volk hier da unten. Er hat nicht aufgehört, Gott auszuleben, Gott zu verwirklichen, den Willen Gottes zu tun. Stumm! Schweige. Verstehst du? Er war Mensch, aber hat nie aufgehört, das zu sein, was er war. Und wenn du Kind Gottes bist, wiedergeboren bist, hör nicht auf, das zu sein, was du bist. Eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Hat Gott nicht verleugnet, ignoriert oder sonst was. In Hebräer 2, Vers 17 nochmals. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte. Weißt du, von oben herab. Das Volk, ja, sind dumm. Die Masse ist dumm. Verstehst du? Und so betrachten die Hohen die Masse als nur Fußvolk, Stimmvolk oder Stimmvieh. Sie sind dumm, wir wissen. Wir sind die Wissenden, das sind die Unwissenden. So, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern er wurde versucht, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er hat in allem nicht gegen Gott rebelliert, das ist die Sünde. Nicht gegen Gott rebelliert. Warum lässt du mir zu? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum diese Hungersnot? Warum haben mich meine Brüder verkauft? Hat nicht gegen Gott rebelliert. Warum bin ich jetzt hier in dieser Welt, wo lauter Dämonen sind? Und zu der Zeit, als Jesus kam, war ganz Israel voller Dämonen. Es wimmelte nur noch von Dämonen. So, die Sündlosigkeit. Und man muss vorstellen, wie jetzt sich Jesus gefühlt hat unter diesen Schweinen. Ja, Ekel. Aber er hat sie lieb gehabt. Er hat mit ihnen Gnade gehabt. Hier ist ein Geheimnis. Weißt du, da kannst du nichts erklären. Jesus lebte seine Sündlosigkeit voll und ganz aus. Er lebte die Gottesfurcht voll und ganz aus. Die Gerechtigkeit lebte aus. Hat niemand was Übles getan. Die Barmherzigkeit lebte aus. Verstehst du, da schreit doch der eine. Die gehen weiter. Meister, bitte sag ihm, dass er schweigt. Und dann dreht er sich hin und sagt, was willst du, was kann ich für dich tun? Er ist nicht so wie die Masse und die Priester. Bei der Taufe im Jordan offenbarte sich als das Lamm Gottes, wurde zum Opfer Weißt du, der Schmutz, dieser dreckige Jordan. Du weißt schon, der Naaman wollte gar nicht rein ins Wasser. Verstehst du? Der wollte nicht rein ins Wasser. Der sagte, wir, unsere Flüsse in Damaskus sind viel schöner und viel bequemer und viel frischer als dieser Jordan. Aber Jesus geht hinein und er sagt, ich muss. Das ist wichtig, dass ich das tue. Der Schmutz konnte ihn nicht abhalten. Die Ungerechtigkeit konnte ihn nicht abhalten. Der Stolz der Menschen, die Kritiksucht der Leute konnte ihn nicht abhalten. Und das ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Lass dich von niemand und von nichts abhalten. Geh den Weg mit Gott. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich könnte vielleicht die Stelle übersetzen, so wie ich lebe, so sollt ihr auch leben. So wie ich lebe, sollt ihr auch leben. Er demonstrierte uns, was das Leben ist. Nicht sich da durchsetzen, nein. Einfach sich alles gefallen lassen, alles erdulden, alles ertragen. Weißt du, der Teufel glaubte, dass Gott allmächtig ist, dass Gott alles kann. Weißt du, er glaubte, Jesus könnte die Steine zu Brot machen. Der könnte das, die tote Materie zu beleben. Aber er hielt es nicht als ein Raub, Gott gleich zu sein. Er hätte nur so machen können und da wären Tonvögel davon geflogen. So im Koran einmal steht, dass Jesus da, oder im Thomas-Evangelium, steht, dass er im Sandkasten Tonvögel bastelte und dann kamen die Kinder und wollten zerstören und er klatschte in die Hände und die flogen davon. Also Jesus kann, aber er tut's nicht. Er macht den Menschen keine Gefälligkeit und dem Teufel schon gar nicht. So, ich mag Weihnachten. Das ist das größte Ereignis der Schöpfung. Nach der Schöpfung, Gott wurde Mensch. Weißt du, da können die Leute erzählen, ihre dummen Sprüche und so weiter, dass wir heidnisch. Für mich ist Weihnachten eines der christlichsten Feste. Und ohne Weihnachten gibt es keine Ostern und kein Pfingsten und keine Himmelfahrt. Und für mich ist Jesus am 24. Dezember geboren. Die Leute können schreiben und denken, was sie wollen. Und ich sage auch, warum. Du musst ein bisschen nur studieren. Jesus ist am 24. Dezember geboren, bei der Sonnenwende. Er ist das Lamm Gottes geworden. Hirten waren bei ihren Hürden. Jeder wollte wissen, wie viele Schäfchen habe ich heute Nacht bekommen. Verstehst du, ihnen ging es um Schäfchen. Und da erscheint der Engel. Heute ist euch der Messias, der Tröster, der Retter geboren. Aber die waren alle bei ihren Schafen, beim Schafezählen beschäftigt. Weil gerade hier zu der Zeit Lämmer geboren wurden. Nur in der Zeit werden Lämmer geboren, am 24. Dezember. Frag einen Hirten, geh zu einem Hirten auf der Weide und frag, erkundige dich. Ich weiß das, ich habe einen Hirten gefragt, wie funktioniert das bei euch, Hirten? Ein Schaf hat 6 Monate Töchtigkeit, oder Zeit, dass er es trägt. Und normalerweise werden die Schafe geschwängert oder befruchtet am 21. Juli, wo der längste Tag ist. Weißt du, Langeweile. Und da wollen sie 6 haben. Aus Langeweile. Verstehst du? Und da werden die Schäfchen, die Mutterschafe befruchtet. Ganz normal. Und rechne 6 Monate. Es kommt der 24. Dezember. Ganz einfach ist die Lösung. Und Jesus war das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Weißt du, mit der Bibel stimmt alles mit der Zeit Gottes überein. Als der Priester das Opfer bringt, stirbt Jesus am Kreuz, weil er einen falschen Kalender hat. Jesus ging nach einem ganz anderen Kalender. Die Juden gingen in Jerusalem, die Priester, die ganze Priesterkaste, die Sadduzäer gingen nach dem Mondkalender. Der ganze Orient geht nach dem Mond. Islam bis heute gehen nach dem Mond. Aber Jesus ging nach dem Sonnenkalender. Nach dem alten Sonnenkalender. Es werde Licht. So, Gott ist ein Gott der Ordnung, hat alles genau geplant. Jesus richtete sich nach der Zeit Gottes, als er Zeit erfüllt war. So, da ging er und hat das getan, was getan werden musste. Deshalb, ich glaube felsenfest, Jesus ist hier geboren. Und egal, was wir denken, das kann nicht möglich sein in dieser kalten Winterszeit. Gott wird in einer ungünstigen Zeit geboren. Gott kommt nicht, wenn wir günstige Zeit haben. Immer wenn es ungünstig ist, wird der Heiland geboren. Passiert ein Wunder. Da, wo wir nicht mehr glauben. Also, hör auf das dumme Zeug der Gottlosen zu hören. Weißt du, der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass es nicht Weihnachten gibt, dass Jesus nicht geboren wird. Der will mit allen Mitteln verhindern. Denn das ist im rotes Tuch, der Messias, der Menschensohn kommt. Er wollte eine neue Rasse züchten, bis zur Sintflut. Dämonen vermischten sich, damit der liebe Gott nicht mehr diese reine Rasse hat. Die Juden hatte dann vernichtet, versucht bis zum Schluss zu vernichten, die Davidslinie, bis nur noch ein kleiner Junge übrig blieb. Und Gott hat immer wieder überlebt. Und Gott wird überleben, weil er weiß im Verborgenen, wo ist die reine Linie, die Maria und der Josef. Der Teufel will nicht, dass wir den Geburtstag Jesu feiern, uns freuen. Uns ist der Heiland geboren. Halleluja. Wir sollen jammern und klagen. Weißt du, oder dann, wenn es nicht anders geht, macht er zum Kommerzfest aus Weihnachten und versucht uns abzulenken. Jesus war von Gott bestimmt, die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Er macht nicht, was die Wissenschaftler sagen, was die Juden sagen, was die Heiden sagen, was die Philosophen sagen, was die Religiösen sagen oder die Biologie. Gott geht über die Biologie und sagt, ich bin der Biologe. Jungfrau, komm her. Jesus kam als Mensch, als Knecht, als Außenseiter zu den Außenseitern. Er allein brachte uns die wahre Gottesoffenbarung. Er allein zeigte, dass jetzt endlich mal Schluss sein muss mit den Tieropfern und Menschenopfern und sinnlosen Opfern, welchen auch immer. Weißt du, wir müssen keine Opfer mehr bringen. Und die Leute, die Jesus nicht begriffen haben, die kein Weihnachten haben, die müssen 5-mal am Tag auf ihr Angesicht fallen. Und 75-mal sagen, großes Allah, großes Allah, großes Allah. Weißt du, Menschen, die keinen Jesus haben, brauchen Klimbim, brauchen eine Klagemauer, wo die sich so x-mal verbeugen und verknicksen und verrenken. Die Bitte sagt, das ist, fall nieder und bet mich an. Und diese Menschen, Milliarden von Menschen, fallen nieder 5-mal am Tag und beten dann schwarzen Stein in Mekka an. Jesus sagt, Schluss damit. Weißt du, ohne Jesus würden wir weiter irgendwelche Blödsinn anbeten. Ohne Jesus. Weißt du, es ist alles vorbei. Jesus kam als der wahre Priester. Und was jetzt passiert, weißt du, die heidenhohen Priester, dieser Nimrod, Pontifex Maximus, der wird dann den Segen über Erde und Erdkreis aussprechen. Als wenn er das könnte. Der Einzige, der segnen kann, ist Jesus Christus. Dieser ist unser hoher Priester. Und seit Jesus wissen wir, was das Leben wirklich ist, was Glaube wirklich ist, was der Wille Gottes wirklich ist, was Anbetung ist. Seit Jesus wissen wir, wie wir Gott finden können. Da musst du nicht in der Erde buddeln oder im Strohhaufen die Nadel suchen oder irgendwo hinpilgern. Seit Jesus wissen wir, worauf es ankommt. Bekenne mich vor den Menschen und ich werde dich bekennen vor meinem himmlischen Vater. So einfach. Aber wir wollen kompliziert sein. Wir wollen was Kompliziertes tun. Und je komplizierter eine Religion ist, desto mehr Anhänger bekommt sie. Nur über Jesus erfahren wir, was die Wahrheit ist. Über uns, über Gott und die Welt. Fleisch und Blut können wir uns das nicht erklären. Sie verdunkeln uns noch die ganze Geschichte umso mehr. Aber durch Jesus erfahren wir aus erster Hand, das ist der Wille des Vaters. Durch Jesus erfahren wir, wie wir Gott finden, wie wir Gott ausleben, wie wir Gott erleben. Durch ihn erfahren wir über uns selbst. In uns wohnt nichts Gutes. Alles, was wir haben, kommt alles durch ihn. Da fühlen wir plötzlich auch, was andere Menschen fühlen. Weißt du, wenn du Jesus richtig erlebst, wirst du auch selber ein Priester. Sensibel. Und denkst, oh, das hat mir so weh getan, tut es dem bestimmt auch weh. Durch Jesus machte der Gott uns zu seinem Vertrauten, zu seinem Freund. So, wenn du Jesus hast, bist du nicht mehr einsam, leidest nicht mehr unter Seelenqualen. Oh, wer nimmt meine Schuld und meinen Kummer und meine Traurigkeit weg? Weißt du, da wirst du mit all diesen negativen Dingen fertig. Deine Sehnsüchte werden erfüllt. Du siehst die herrliche Stadt Gottes, das neue Jerusalem, herabkommen vom Himmel schon immer mehr, immer näher. Ich gehe immer mehr auf diese Stadt Gottes. Und durch Jesus bekommst du bei Gott Gnade und wirst eine neue Persönlichkeit. Paulus betete, dass Christus sich in uns offenbare und noch mehr sich offenbare. Und je mehr Christus sich in uns offenbart, desto mehr vom Himmel haben wir. Christen wurden erst in Antiochien Christen genannt. Weil sie so lebten wie Jesus, so redeten wie Jesus, so dachten wie Jesus, so handelten wie Jesus. Es geht nicht um große Dinge, ihr Lieben, in dieser Welt. Es geht nur um Jesus. Halleluja. Es geht nur um Jesus, nicht um eine Religion, nicht um eine Lehre, nicht um irgendeine Weisheit, nicht über eine Nation oder eine Rasse. Kolosser Kapitel 3, Vers 10, Jesus muss alles in allem werden. Und wenn das der Fall ist, wenn Jesus in unserem Leben geboren wird und wir ihn entfalten und wachsen lassen, dann Gott segne dich. Dann plötzlich hast du mehr und mehr die Dinge unter Kontrolle. Epheser 4, Vers 20, Paulus sagt, so habt ihr nicht von Christus gelernt. Weißt du, wir sollten von dem lernen, was er uns vorgemacht hat, vorgelebt hat, vorgepredigt hat. Er ist das Original, dieser Prototyp Gottes. Und Jesus in Johannes 13 sagte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, so wie ich es euch getan habe. Die Füße damals gewaschen, den Jüngern. Jesus hat die Heiligkeit uns vorgelebt, was Demut ist, was Gehorsam ist, was Treue ist, was Glaube ist, was die Ordnungen Gottes beachten bedeutet. Er hat das alles ausgelebt. Er hat nicht sich von Leuten manipulieren und treiben lassen. Mach das, geh zu dem, mach den Krankenbesuch oder gib dem was zu essen. Gott hat ihn geleitet und hat nicht gesagt, geht in die Stadt und kauft ihnen was zu essen. Er hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Er hat immer das Richtige im richtigen Augenblick gesagt. Und das hat er von Gott gelernt. Gott verherrlichen können wir nur durch ein heiliges Leben und nicht, dass wir 1000 Kranke heilen oder 5000 Leute speisen. Gott verherrlichen. Gott die Ehre geben. Weißt du, es kommt nicht auf, dass wir uns profilieren, uns einen großen Namen machen, sondern dass wir ihn populär machen. Und wenn wir ihn ehren, wird Gott uns ehren. Wird er uns groß machen. So, Gott kann erst in uns arbeiten, wenn wir Jesus wieder in uns hineinlassen, in unser Leben. Dass das wieder ausgelebt wird, was Gott will und Gott geplant hat. Jesus kam zu uns, um uns zu helfen, so zu werden, wie er war. Verstehst? Dann sagt plötzlich sagt der Heilige Geist, schau Jesus an, was würde Jesus tun? Und so einfach ist die Lösung. Christ zu sein, gar nicht so kompliziert. Da brauchst du keine Bibel, keinen Katechismus, kein Koran und keine irgendwelche andere Literatur. Da brauchst du nichts. Weißt du, wenn du begreifst, was würde Jesus tun? Dann weißt du, das ganze Evangelium, der würde das und das und das tun und das nicht tun. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für Jesus, dass er Mensch geworden ist, dass er einer von uns wurde, dass ich mich so richtig mit Jesus identifizieren kann heute Morgen. Ich verstehe Jesus und Jesus versteht mich. Und das ist so wunderbar. Halleluja. Und dass ich zuerst mal Christ sein muss und dass ich nicht auf andere Menschen schauen und achten muss, sondern ich darf auf Jesus schauen heute Morgen. Und so werden wir Jesus und fragen, was würde Jesus heute Morgen tun? Halleluja. Danke, Herr, für Weihnachten und ich freue mich, dass wir dich haben dürfen. Segne die Geschwister, wo sie auch sind und segne auch die Menschen, die heute trauern. Herr Jesus, wir sollen mit den Weinenden weinen und mit den Lachenden lachen. Herr, und wir möchten mitfühlen mit diesen Menschen, die traurig sind, die was verloren haben, aber die noch nicht wissen, dass sie alles in dir haben. Zieh sie zu dir, dass sie dich erkennen und dich in deiner ganzen Fülle erleben. Danke, Herr Jesus. Amen.